SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Fabian Elsässer. Blockchain Management, Venture Capital und Inkubatoren. Diese denglischen bzw. neudeutschen Begriffe klingen nach viel heißer Luft und die lassen wir gleich mal ab und schauen, was dahinter steckt. Dabei werden uns zwei Jungunternehmer aus Karlsruhe helfen, nämlich Karl Loray, 27 Jahre alt.
Hallo, freut mich, da zu sein.
Und Alexander Kaiser, 28, hallo.
Hallo, auch von mir.
Herzlich willkommen bei SWR 2 Tandem. Ihr habt beide am Karlsruher Institut für Technologie studiert, hervorgegangen aus der früheren Technischen Hochschule, und ihr seid Mitgründer der Firma First Momentum Ventures. So halbrichtig übersetzt heißt das wahrscheinlich Unternehmung für den ersten Moment oder vielleicht auch für die zündende Idee. Erklärt doch mal so, dass es auch Menschen verstehen, die nicht so vertraut sind mit Technologie und Wirtschaft, was das ist. Wer will anfangen? Der Alexander.
Ja, also wir sind Mitgründer von First Momentum Ventures, das ist richtig. First Momentum Ventures ist eine Anlaufstelle für junge Gründer, die gerne ein bisschen ja noch mehr Geschwindigkeit hinter ihrem Projekt haben würden und die nach Kapital suchen, um dieses Projekt eben zu verwirklichen. Und First Momentum Ventures stellt genau dieses Kapital zur Verfügung. Wie machen wir das? Wir sind ein Fonds, der eben Geld von Investoren eingesammelt hat und das dann in aussichtsreiche Projekte investiert.
Irgendwelche Ergänzungen von dir, Karl?
Nein, eigentlich stimmt es so. Ich glaube, im Kern, mal unabhängig von dem ganzen Fachjargon, den man da verwendet, muss man einfach sagen, uns geht es im Kern darum, junge Startups einfach mit Know-how und Kapital zu unterstützen.
Wie sagt man Startkapital für junge Unternehmen? Wie kommt man überhaupt drauf, wenn man nicht im Finanzwesen arbeitet? Und kann das Spaß machen? Darüber sprechen wir heute in SWR 2 Tandem. Ja, ihr seid beide noch Studenten oder so in den letzten Zügen, als ihr First Momentum gegründet habt. Wer hatte denn die zündende Idee von euch?
Also ich glaube, das kam eher so über die Zeit hinweg. Ist das eine Idee, die sich so entwickelt hat? Also man macht ja meistens nicht eines Morgens auf und hat die perfekte Idee, sondern gerade auch im Startup-Bereich geht es darum, viel zu iterieren und immer sich inkrementell zu verbessern, immer ein Stück besser zu werden, zu gucken, wie ist das Feedback der Leute, was sagen die Leute zu deiner Idee, wie reagieren die Leute, und dann die Idee anzupassen. Und ich glaube, also wir kommen alle aus einer Hochschulgruppe für Startup-Interessierte am KIT, das ist die Pioniergarage. Da wird eben versucht, Studenten von der Idee bis hin zur Gründung des Startups zu unterstützen. Und wir waren dabei, im Vorstand aktiv, das ganze Team war im Vorstand aktiv. Und da haben wir eben über die Jahre hinweg eben gesehen, dass es so ein paar Kernprobleme gibt. Das erste Problem waren eben kostengünstige Büroplätze. Da waren wir dann auch damals als Team schon unabhängig vom jetzigen Projekt sehr aktiv und haben Deutschlands ersten studentischen Inkubator und Coworking Space eröffnet.
Oh, da wird's schon sehr spannend. Was ist ein Inkubator und genau, was ist eine Co? Also Coworking Space, denke ja, ich mal, stimmt, ist einfach eine Art Gemeinschaftsbüro.
Genau, es geht einfach um Gemeinschaftsbüro, in dem man gemeinsam arbeiten kann und
es klingt natürlich nicht halb so toll wie Coworking Space.
Ja, es wird heute noch ein paar Mal passieren. Diese ganze Welt ist voll mit irgendwelchen Fachbegriffen, die man so benutzt. Und es ist auch wirklich schwer rauszukommen da wieder, weil man auch sehr viel im Gespräch mit Leuten ist, die diese Fachbegriffe benutzen. Ich verstehe das.
Du sagst gerade schon diese Welt. Alexander, was ist das für eine Welt? Eine abgeschlossene Welt oder eine total durchlässige?
Ich würde es nicht als abgeschlossen oder durchlässig sehen. Ich glaube, es gibt sicherlich einige Einstiegshürden. Also dieses etwas spezielle Vokabular kann da eine davon sein. Aber ich denke schon, dass es jedem offen steht. Und um die Tür da in diese Welt noch weiter zu öffnen, ich glaube, das ist einer der Beweggründe, warum wir dieses Projekt gestartet haben. Karl hat es eben erwähnt, wir sind da vorher in dieser Pioniergarage alle sehr engagiert gewesen und haben da ja von Studenten, die gründungsbegeistert sind, dort konnten sich Teams zusammenfinden, die dann die ersten Schritte gegangen sind, die Projekte auf den Weg gebracht haben. Und First Momentum Ventures war dann der nächste logische Schritt. Weil was wir gesehen haben, ist, dass sich da unglaublich tolle, vielversprechende Teams gefunden haben mit wirklich Ideen, die die Welt verändern können. Und leider teilweise dieses notwendige Momentum, die notwendige Geschwindigkeit am Anfang gefehlt hat, die eben vor allem durch Kapital deutlich erleichtert werden kann. Und genau da wollen wir ansetzen.
Da muss ich gerade mal dazwischen fragen. Also da entsteht jetzt in meinem Kopf, der nicht in dieser Welt weder der technischen Hochschulen noch moderner Technologien oder Entwicklungen ist, noch eben in der Gründerszene, da entsteht bei mir so dieses Bild, als ob irgendwie so jeder zweite Student offenbar bei euch den Wunsch hat, ein eigenes Unternehmen mit einer eigenen Idee zu gründen. Ist das so?
Mit Zahlen wäre ich da vorsichtig. Es ist schon so, dass viele junge Leute den Wunsch hegen, etwas Eigenes zu tun. der eigenen Kreativität freien Lauf lassen, der selbst für interessante Projekte brennen, sich vielleicht auch ein Stück weit ausprobieren, auch Verantwortung übernehmen wollen. Und wir leben in einer Generation, in der diese Wünsche eben leicht verwirklichbar sind. Ja, du hast es vorhin angesprochen, wie schwierig ist es, in diese Welt reinzukommen? Ich denke, dass die Hürden, in diese Welt reinzukommen, so niedrig sind wie niemals zuvor. Also was ist der schlimmstmögliche Fall, wenn das Ganze nicht klappt?
Pleite.
Das ist Pleite, so, und dann ist man vielleicht pleite, aber ist das wirklich schlimm? Nein, es ist nicht schlimm. Ich denke, man hat dadurch wahnsinnig viel gelernt, man hat trotzdem eine tolle Ausbildung genossen und die Fallhöhe, die maximale Fallhöhe ist eben, dass man dann 5 Jahre später ins Berufsleben eintritt mit den ganzen wertvollen gewonnenen Erfahrungen, wie man so ein eigenes Projekt aufgebaut hat.
Können wir mal etwas konkreter werden, denn ihr seid also jetzt schon in dieser Szene von gründungsinteressierten Studenten oder auch Absolventen teilweise schon länger drin und hattet auch diese Studentengruppe. Ist da denn irgendwie eine, sag ich mal, lebensfähige Firma draus schon erwachsen?
Also absolut, nicht nur eine, sondern sogar sehr viele.
Was machen die so?
Genau, also wir sind hier in Karlsruhe. Karlsruhe ist durch die Technische Hochschule geprägt von sehr, sehr technischen Ideen. Das heißt, ich fürchte schon, dass du mich gleich nochmal bremsen musst, wenn ich die Ideen erkläre.
Vielleicht mal eine, die genau. Auch meine Oma verstehen würde.
Steckt Lengu ist was Lengu. Leicht verständliches.
Ja, genau. Ja, mach gerne.
Lengu bietet eine Plattform für Übersetzungen. Die sind vor ein paar Jahren schon gestartet als Übersetzungsportal. Also es gibt Unternehmen, die müssen bestimmte Texte übersetzen lassen. Dann gibt es Leute, die verschiedene Qualifikationen für bestimmte Texte haben. Und Lengu ist die Plattform, die mithilfe sehr intelligenter Algorithmen eine Zuordnung zwischen dem Übersetzer und dem Text, der übersetzt werden muss, schafft. Und darüber hinausgehend haben sie es mittlerweile geschafft, durch sehr intelligente Programme dem Übersetzer möglichst viele Werkzeuge an die Hand zu geben, sodass die Übersetzungen möglichst gut und in einer einfachen Art und Weise vorstatten gehen.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie einen Rasierapparat entwickelt habe und da bräuchte ich jetzt mal eben eine, das sind ja dann doch sehr technische Texte, bräuchte ich mal eben eine Übersetzung ins Chinesische, dann gucke ich auf diese Plattform und dann bekomme ich einen Übersetzer genannt, der sowas könnte.
Genau so ist es, ja.
Also im Grunde ist es ein Vermittlungsportal.
Es ist ein Vermittlungsportal, genau. Der Gründer, der hat so eine ähnliche Biografie wie wir, der war auch mal Vorsitzender dieser Pioniergarage. Also der hat diesen ganzen klassischen studentischen Gründungsweg beschritten, ja.
Ihr kommt beide nicht aus der Finanzbranche. Also Karl, du hast zum Beispiel ein Informatikstudium abgeschlossen. Wo ist da die Verbindung so zu diesen ganzen Geldfragen?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, im Kern persönlich bei mir geht es darum, dass ich einfach ein Herz für Technik habe, seit jeher, auch nicht zuletzt deshalb Informatik studiert habe. Und das gibt mir aus meiner Sicht die Fähigkeit, auch diese sehr technischen Ideen, wie wir sie gerade angesprochen haben, auch in ihrer Tiefe zu begreifen, zu verstehen und dadurch auch zu helfen. Und wenn man jetzt gerade junge Startups unterstützen will und es mit Geld tut, dann sollte man das auch nicht nur mit Geld tun, sondern eben auch mit tatsächlicher Hilfe und Unterstützung, wo man nur kann. Und dafür ist es essentiell, wenn man das Problem komplett versteht und auch die Technik dahinter versteht.
Also das heißt, wenn jemand mit einer Informatikgeschäftsidee zu euch kommt, dann kannst du da mal auch mit deinem Informatiker-Hintergrund drüber gucken.
Genau, darum geht's. Genau.
Mhm. Ihr seid ja nicht nur ihr zwei, ne? Also das ist ja mehr. Wie viele Leute seid ihr denn und wie sieht so die Reihe eurer Mitstreiter aus?
Wir haben mit einem Fünferteam angefangen, also wir sind 5 Leute, die gegründet haben. Was interessant ist bei uns, wir kannten uns alle schon zuvor, also die anderen 3 kommen eben auch aus dieser bereits öfter erwähnten Hochschulgruppe. Das ist eigentlich auch aus unserer Sicht ganz gut, dass man sich da vorher schon kennengelernt hat, dass man eben nicht nur sich freundschaftlich kennt, sondern dass man auch schon Projekte zusammen organisiert hat. Also auch mal Projekte, wo es vielleicht den einen oder anderen Streitfall gegeben hat, weil das ist schon immer noch was ganz anderes, wenn man weiß, wie Leute reagieren, wenn dann auch mal Druck ist oder wenn was schiefgegangen ist, als wenn man sich nur beim Biertrinken kennt. Die anderen 3 sind noch ein bisschen früher im Studium. Wir haben Ben, der ist derzeit in seinem Physik-Master. Sebastian, der studiert Wirtschaftsingenieurwesen und Andreas, der hat Maschinenbau studiert und ist mittlerweile an der ETH Zürich und macht Technologiemanagement.
Ja, erzähl mal, ich frag mal Karl, der mir hier am nächsten sitzt, wie funktioniert das eigentlich? Also soweit habe ich es jetzt begriffen, da kommen andere Mitstudenten von euch, sagen, passt auf, Jungs, wir haben eine tolle Idee, wir möchten eine Firma gründen und dafür brauchen wir aber Geld. Wie geht's dann weiter?
Genau, also im Grunde genommen funktioniert es im Venture Capital so, dass Unternehmensbeteiligungen gekauft werden für ein bestimmtes Geld und das Geld erhält natürlich dann das Startup im Tausch für einen Anteil des Unternehmens. Und was uns auszeichnet, ist, dass wir das eben deutlich früher machen wollen, dass wir da in einer viel früheren Phase... Also
es gibt schon Firmen, die sich auf sowas spezialisieren.
Natürlich, also es gibt wirklich in Deutschland auch schon viele Unternehmen, klar nicht so viel wie in Amerika oder im Silicon Valley, aber es gibt schon natürlich viele etablierte Unternehmen. Was wir aber anders machen, ist, dass wir das deutlich früher machen wollen. Wir wollen eben den studentischen Teams in einer ganz, ganz frühen Phase schon ermöglichen, auf Kapital zurückzugreifen, um eben zu verhindern, dass zum Beispiel eben zu sehr Eltern angepumpt werden müssen oder irgendwie auf andere Weise Kapital beschafft werden muss, zum Beispiel indem man nebenbei arbeitet. Nein, wir wollen das nicht. Wir wollen, dass die fokussiert sind. Wir wollen, dass es keinen Unterschied macht, ob eben jetzt die Eltern viel Geld oder wenig Geld haben, weil wir eben in dieser frühen Phase einfach das Geld bereitstellen wollen, dass die jungen studentischen Teams ausprobieren können, gucken, ob ihre Idee funktioniert und dann potenziell eben sehr, sehr erfolgreich sind.
Alexander, nenn mir doch mal zwei Firmen oder zwei Gründer, die ihr oder Gründungsideen, die ihr schon unterstützt habt.
Wir haben derzeit noch niemanden unterstützt. Das liegt
daran. Ihr seid noch dran quasi.
Wir sind selbst noch ein sehr, sehr junges Projekt. Also wir haben angefangen im Mai mit so der ersten Version der Idee loszulaufen. Sind jetzt da schon sehr, sehr weit gekommen. Wir stehen kurz davor, operativ tätig zu werden. Also unser Ziel ist es, insgesamt 5 Millionen einzusammeln, die wir dann in Teams investieren werden. Wir stehen jetzt kurz vor, das nennt man First Closing, also so einen ersten Meilenstein, dass wir dann operativ tätig werden und anfangen werden, in Teams zu investieren.
Also 5 Millionen.
Genau, das machen wir auch nicht, weil wir warten wollen, sondern einfach, weil sehr, sehr viele rechtliche Regularien zu beachten sind. Und natürlich würden wir gerne schneller, aber wir müssen eben, das ist der äußere gesetzliche Rahmen, den wir auch einhalten müssen.
Das ist halt eine GmbH oder was ist das dann genau?
Ja, wir sind eine GmbH. Wir sind auch noch ein bisschen mehr als nur eine GmbH. Wir haben eine Management GmbH, die ist von der BaFin registriert. Also wir sind offiziell...
Bundesaufsicht für Finanzwesen, ja.
Genau. Und an der GmbH hängt noch eine GmbH und Co. KG, wo dann das Geld, das Vorvermögen selbst drin liegt.
Mhm. Wo sammelt ihr das Geld ein? Also sind das dann auch wieder irgendwelche anderen Kapitalgeber oder geht ihr da irgendwie auf die Suche nach gelangweilten Millionenerben?
Ja, es sind nicht ganz die gelangweilten Millionenerben, aber es sind häufig Leute, die selber aus dieser Startup-Szene kommen, die selber vielleicht gegründet haben, die selber unternehmerisch tätig waren. Und das ist eine Erfahrung, die uns, ja, mich zumindest sehr überrascht hat, wie positiv da die Resonanz ist auf unser Projekt und vor allem, was die Beweggründe sind, für die da zu investieren. Und die Motive, die wir da ganz oft gestoßen sind, ist eben zum einen die Arbeit mit den jungen Teams. Auch das, wovon diese Leute profitiert haben, nämlich, dass es ihnen möglich war, sich da unternehmerisch kreativ auszutoben und zu gestalten, dass sie für andere Teams diesen Weg ebnen wollen, dass sie da auch mit Know-how, mit Wissen unterstützen wollen, mit ihrem breiten Erfahrungsschatz und dass sie auch in gewisser Weise dem Ökosystem, das sie hervorgebracht hat, also das ist die Region, das sind hier die Rahmenbedingungen, die herrschen, dass sie in dieses Ökosystem einfach ein Stück weit was zurückgeben wollen.
Apropos Ökosystem und zurückgeben, gibt es denn bestimmte Kriterien, nach denen ihr, also vielleicht auch ethische Kriterien, nach denen ihr Unternehmen oder Gründer fördern wollt?
Ja, die gibt es definitiv. Eine Motivation auch von uns als Team, diesen Venture-Fonds zu beginnen, diese Investition so bereitzustellen, ist eben, dass wir glauben, dass in der Art, wie solche Projekte ausgewählt werden, wie da selektiert wird, dass da sehr viel Macht eigentlich begraben liegt. Und wenn man sich anschaut, wer heute die Leute sind, die etablierten Spieler auf diesem Markt, dann ist es eigentlich ein sehr, sehr kleiner Kreis. Und dieser sehr kleine, vielleicht auch sehr elitäre Kreis entscheidet im Endeffekt darüber, zum einen, welche Art von Menschen gefördert würden und zum anderen auch, welche Art von Ideen gefördert werden.
Und welche Ideen wollt ihr fördern?
Und wir wollen eben Ideen fördern, ja, die Welt, das klingt sehr, sehr abgetroschen, deswegen habe ich gerade versucht, ein bisschen diese Phrase zu umgehen, aber die Welt eben ein Stück weit verbessern können. Und das mag jetzt in erster Konsequenz kitschig klingen, aber ich denke, das kann auf sehr vielschichtige Art und Weisen passieren. Also das können Gründer sein, die eine angenehme Unternehmenskultur aufbauen. Also wir haben gerade bei sehr großen, sehr erfolgreichen Unternehmen aus Amerika kommen immer mehr, negative Presseberichte über so eine sehr negative Pressekultur. Das kann sich aber auch darin auswirken, in die Art von Projekten, in die man investiert.
Also wenn ich jetzt ein geniales Lenkwaffensystem entwickelt habe und unbedingt Geld dafür brauche.
Das würden wir definitiv ausschließen. Das haben wir auch unseren Investoren fest zugesagt, dass diese Art von Projekten von uns keinesfalls gefördert wird.
Und was noch? Was steht noch quasi auf der Nicht-Erlaubt-Liste?
Ich glaube, auf der Nicht-Erlaubt-Liste würden noch Sachen stehen, die ansonsten militärisch oder waffenmäßig genutzt werden können. Ich glaube aber, es macht weniger Sinn, so eine strenge Nicht-Erlaubt-Liste zu haben, als ethisch und mit sinnvollen Moralentscheidungen auf Einzelfallbasis zu entscheiden. Mhm. Und unser Ziel ist es, Teams zu unterstützen, die einen positiven Beitrag geben wollen. Und das muss nicht immer in der Art und Weise sein, dass das sich hier um Social Entrepreneurship handelt, also um Projekte, die nicht gewinnorientiert handeln wollen. Wir glauben, dass es sehr wohl möglich ist und wir sind dafür vielleicht auch ein gutes Beispiel, dass man Gutes tut und dabei auch in legitimer Art und Weise Geld verdienen kann. Also unser Fonds, unser Unternehmen First Momentum hat eine Gewinnerzielungsabsicht und das ist auch gut so. Wir sind mit dem Ansatz gestartet, wir wollen hier der Region was geben. Wir wollen jungen Gründern die Möglichkeit bieten, sich eben besser zu entfalten, ihr Unternehmen besser voranzubringen. Aber wir sagen gleichzeitig, dass wir dabei in diesem Prozess kein Geld verbrennen wollen, dass wir uns an der Leistung, an unserer objektiven Leistung messen lassen wollen und dass wir in diesem Prozess so effizient wie möglich sind.
Wie werdet ihr denn dann überhaupt Geld verdienen? Also ihr kriegt dann wahrscheinlich ein Gehalt, aber eigentlich verteilt ihr erstmal nur Gelder von jemandem, der investieren möchte, zu jemandem, der eine Idee hat. Springt da eine Provision raus oder wie funktioniert das?
Genau, so kann man sich das vorstellen. Also es gibt bei der ganzen Sache zwei Haupteinnahmequellen. Die erste Einnahmequelle ist so, wie du es nennst, Provision. Das heißt anders, aber ich will genau die Fachbegriffe vermeiden.
Ein Fonds, der einen Ausgabeaufschlag hat.
Sozusagen, genau. Also wir kriegen anteilig an dem gesamten Fonds einen Anteil für die Verwaltung. Der wird einfach für uns übrig gelassen und regelmäßig ausgeschüttet dafür, dass wir dieses Geld verwalten und in Startups investieren. Und jetzt kommt der zweite und auch interessante Punkt. Genauso werden wir als Firma und als Team aber auch beteiligt, wenn unsere Investitionen sehr gut funktionieren. Wir haben eine eigene Motivation, gut Startups zu fördern, weil wir selbst profitieren, wenn wir gut fördern, weil diese Startups sehr gut funktionieren. Das heißt, daraus wird ein Kreislauf und wir haben eine ureigene Motivation, erfolgreich zu sein mit dem, was wir tun. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr geschickter Ansatz.
Ihr sitzt jetzt beide hier in Jeans und so Kapuzen-Sweatshirts, auf denen euer Firmenlogo und eben auch der Firmenname steht. Seid ihr so auch zu Banken oder etwaigen Investoren gegangen?
Also ich glaube, ja. Man muss da schon auch sich der Situation anpassen. Ich glaube, wenn man uns privat trifft, dann ist das meistens eben so. Aber natürlich gibt es in bestimmten Firmen eine klare Verhaltensregeln, Business Outfit und dann müssen wir natürlich auch im Hemd kommen.
Aber allerdings nicht mit Krawatte.
Nein, noch nie.
Und eine Krawatte hat noch nie
mit Krawatte tatsächlich.
Also, Termin, ja.
Genau, selbst wenn überall alle Anzug tragen, dann haben wir es bisher tatsächlich durchgesetzt, im Hemd und meinetwegen mal mit Jackett zu erscheinen. Man muss sich ja durchaus auch als Student da noch ein bisschen abheben.
Ja, ich weiß immer gar nicht bei euch beiden, weil ihr so an einem Strang zu ziehen scheint, wo ich denn jetzt als nächstes bei wem anfange. Aber Alexander, ich fange mal bei dir an. Wir hatten schon so ein bisschen das Thema Motivation vorhin. Warum eigentlich ist es so, gerade in eurem Bereich dürfte es viele Jobmöglichkeiten geben, warum war es für euch nicht interessant, euch anstellen zu lassen nach dem Studium?
Ah, das ist, glaube ich, muss jeder selber wissen, das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Bei mir war es so, ich habe immer viel Freude daran gehabt, Sachen einfach zu bauen, kreativ in Projekten tätig zu werden, die zu formen, die auszugestalten und die dann wirklich schnell durchzuziehen. Und diesen kreativen Spielraum, den hat man eindeutig mehr, wenn man auf seine eigene Rechnung für sich selbst arbeitet und da nicht eben eingeschränkt wird. Und ein anderer Punkt, der noch hinzukommt, ich habe sehr viel Freude dran, in einem sehr guten, in einem sehr engen Teamverhältnis zu agieren, wo ich merke, dass die anderen genauso 100% dabei sind und voll an einem Strang ziehen. Und das ist eine Sache, ich habe vorher auch ein paar Praktika gemacht in größeren Unternehmen, die ich da eben nicht so vorgefunden habe. Und mir macht es sehr großen Spaß, in so kleinen, sehr leistungsorientierten Teams zusammen was zu schaffen. Das ist ein tolles Gefühl und da merke ich, dass es gut vorangeht. Und das sind für mich die Gründe, warum ich Spaß dran habe, eben selbst so eine Unternehmung zu starten.
Wie sehen die Arbeitszeiten aus, Karl?
Ich glaube, das muss man auch klar als einen der Punkte benennen, der relativ schwierig ist. Ich glaube, meine Eltern haben schon immer gesagt, selbstständig heißt selbst und ständig. Man muss tatsächlich einfach viel arbeiten, aber in dem Moment, wo man das für sich tut, und ich mache das ja aus freien Stücken, ich könnte auch in ein Unternehmen gehen, aber ich mache es für mich, ich mache es für was, an das ich glaube. Und in dem Moment ist es ja auch nicht mehr so viel Arbeit, weil ich stehe morgens auf und freue mich drauf, endlich loslegen zu können und wieder was zu tun, was First Momentum in irgendeiner Weise weiterbringt. Und insofern höre ich auch abends mit der Arbeit auf und bin sehr zufrieden. Und dann spielen die Arbeitszeiten für mich keine Rolle. Ich kann prinzipiell entscheiden, wann und wie ich arbeiten will. Allein die Flexibilität ermöglicht mir einfach auch sehr optimiert zu arbeiten, weil ich zum Beispiel kein Morgenmensch bin. Ich kann mir morgens klar eine Stunde nehmen und in Ruhe meinen Kaffee trinken. Das tut mir sehr gut und muss nicht zum Beispiel um 9 Uhr auf der Arbeit sein.
Eine junge französische Autorin, die wir auch in der Sendung zu Gast hatten, hat ihre Erfahrungen beschrieben in Startup-Unternehmen. Ihr nickt schon so. Ihr scheint das Buch zu kennen. Und da ist ein ziemlich negatives Bild für mich eigentlich entstanden. Also, dass es sehr viel mit Selbstausbeutung zu tun hat, dass vielleicht man eine coole Espressomaschine in einem schicken Loftbüro stehen hat, aber eben sehr viel arbeitet, wenig Geld dafür kriegt.
Wir kennen das, weil es damals auch klar durch die Presse gegangen ist, auch durch die Startup-Presse. Es hat auch klar für Diskussionen gesorgt. Ich glaube, dass natürlich überall, wo sehr, sehr schnell und sehr, sehr hart gearbeitet werden muss, es Fälle gibt, in denen es nicht gut funktioniert. Alex hat es vorhin auch angesprochen, was Firmenkultur angeht. Auch in Amerika gibt es jetzt mehrere Fälle, wo Startups wirklich widerliche Firmenkultur haben und wo Sachen zutage kommen, die sehr, sehr schwierig sind.
Nämlich Hire and Fire oder Überwachung?
Genau, so Geschichten oder eben eine sehr, sehr männerdominierte Kultur, die, glaube ich, also ich kann es mir nur vorstellen, die wirklich relativ unerträglich sein muss. Und
na, euer Frauenanteil ist aber auch bemerkenswert.
Das ist eine gute Beobachtung, ja. Der Gründeranteil in unserem Unternehmen ist tatsächlich null. Das war aber auch klar ein Grund dafür, bei der Mitarbeiterauswahl umso mehr drauf aufzupassen. Und wir haben dann unter den ersten Praktikanten haben wir dann auch direkt eine Frau eingestellt, weil wir glauben, dass es tatsächlich die Gruppendynamik positiv verbessert und es eben nicht zuträglich ist, wenn in diesem Raum tatsächlich nur Männer sitzen.
Hat aber vielleicht auch was mit den Studiengängen hier zu tun. Ne? Genau. Der Frauenanteil ist wahrscheinlich niedriger bei diesen immer noch. Ne?
Also Karl studiert Informatik und ja, der Frauenanteil in Informatik liegt bei unter 10%. Und da ist es einfach im Moment sehr, sehr schwierig, Frauen zu finden, die man für Projekte wie diese interessieren kann. Es ist auch gerade so in der Gründerszene. Frauen haben gerade hervorragende Jobaussichten, gerade wenn sie aus den technischen Bereichen kommen, weil natürlich Unternehmen wie Daimler sich auf die Fahnen geschrieben haben, eben ihre Führungspositionen mit mehr Frauen zu besetzen. Das hat übrigens Dieter Zetsche, also das letzte Mal am KIT, war auch klipp und klar so gesagt. Das bedeutet, dass Daimler alles dafür tun wird, die besten Frauen eben zu sich ins Unternehmen zu locken. Und das sind eventuell dann auch Personen, die eben vielleicht der Gründerszene nicht mehr zur Verfügung stehen. Ja.
Die aber vielleicht auch nicht bereit wären, diesem etwas legereren und vielleicht mit nicht so sicheren Aufstiegsmöglichkeiten gesegneten Feld Gründerszene sich dann auch irgendwie zur Verfügung zu stellen. Ne?
Das weiß ich nicht. Also ja, es ist sicherlich so, die Entscheidung Unternehmen oder nicht Unternehmen, das muss man ein Stück weit in sich tragen, sich gegen diesen Unternehmensweg zu entscheiden. Aber ich glaube nicht, dass es immer nur Schwarz-Weiß-Entscheidungen sind. Also das ist eine persönliche Karriere, kann auch durchaus mal wechseln. Wer in einem Startup angefangen hat, kann weiter in einem Unternehmen machen. Und viele Leute, die ein paar Jahre Berufserfahrung aus dem Unternehmen eben bereits mitgebracht haben, können hervorragende Gründer werden.
Habt ihr denn zum Beispiel auch so in eurer Gründerszene noch so richtige Erfindungen, also eben vielleicht gerade jetzt so, was Industrie 4.0 angeht, also dass da jemand mal konkret einen Prozessor entwickelt oder sowas oder nicht?
Also ich glaube, man muss da unterscheiden, was in welchem Rahmen möglich ist. Und ich glaube, man muss, wenn du von Erfindung sprichst, auch ganz klar sagen, dass da die Wissenschaft deutlich besser ist. Mhm. Da sind eben die KIT-Ausgründungen, das sind die tatsächlichen Erfindungen.
Ja.
Und die sind natürlich auch brillant. Da geht es aber um ein bisschen anderes Konzept. Da geht es nicht drum, bei Startups würde ich sagen, geht es auch darum, schnell auf den Markt zu kommen. Mhm. Und bei diesen Gründungen oder bei den Erfindungen, da muss man ja erst überhaupt mal überlegen, ich habe jetzt was Neues erfunden tatsächlich, das ist was technisch Neues. Die Frage ist aber, lohnt es sich überhaupt finanziell? Funktioniert es so? Ist jemand bereit, es zu kaufen? Was sind die Vor- und Nachteile? Da muss ja auch erst der Markt gefunden werden. Da muss erst überlegt werden, habe ich überhaupt jemand, der das so kauft? Das ist ein bisschen andere Aufgabenstellung und deswegen ist es, glaube ich, in dieser studentischen Gründerszene nicht so vertreten. Die studentische Gründerszene zeichnet sich durch ihre Geschwindigkeit, durch ihre Agilität aus.
Aber es sind überwiegend Dinge, die im Internet stattfinden dann.
ich würde es anders sagen, ich würde sagen sehr, sehr technische Dinge. Und dadurch, dass man mit wenig Geld schnell an Kunden kommen muss, ist das Internet der perfekte Weg. Das ist aber eher ein Mittel zum Zweck.
Von welchen Summen reden wir eigentlich? Also ihr hattet mir, glaube ich, vorhin mal so unter vier Augen gesagt, aber welche Summen würdet ihr so vergeben?
Genau, also bei uns geht es darum, dass wir in einer sehr, sehr frühen Phase investieren wollen. Und da reden wir so von wirklich kleinen Summen von 20.000 bis 100.000 Euro.
Und das ist wahrscheinlich tatsächlich eine kleine Summe verglichen mit dem, was so ein großes Unternehmen mal eben in die Hand nehmen kann. Ne?
Genau, also da wird sonst im vergleichbaren Venture Capital werden ja durchaus bis zu Milliarden Bewertungen vorgenommen und damit auch entsprechende Beträge in Unternehmen investiert. Davon sind wir weit entfernt.
Heute in SWR 2 Tandem Karl Horay und Alexander Kaiser von First Momentum Ventures in Karlsruhe. Zwei Gründer, die anderen Gründern helfen wollen. Eure Lebensläufe, die ihr mir ja freundlicherweise vorher zugeschickt habt, die wirken so makellos zielgerichtet. Also das geht echt zügig durch mit Praktika, erste Bachelor, dann Master, Praktika dazwischen, dann schon nebenbei immer Projekte gehabt, auch in der Gründerszene. Sind Abzweigungen oder Warteschleifen heute nicht mehr erlaubt oder erwünscht oder man kann sie sich gar nicht mehr erlauben?
Also ich würde klar sagen, dass wenn man in diesen Lebenslauf reinguckt und so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dass man da durchaus die Abzweigungen sieht. Ich kann jetzt nur für mich reden, aber bei mir war immer die Entscheidung zwischen Wissenschaft und tatsächlich Praxis. Ich habe auch in der Uni viel wissenschaftliche Arbeit gemacht. Mein Masterstudium hat deutlich länger gedauert als mit 4 Semestern vorgesehen. Ich denke, es gibt vom Hörensagen weniger als früher, aber ich denke, es gibt durchaus den Weg, sich auszuprobieren. Und ich glaube auch, das Studium ist der perfekte Platz, um sich auszuprobieren, um zu gucken, was gefällt einem wirklich. Und ich denke, wir beide sind sehr, sehr froh, dass wir diese Chance hatten und dass wir gemerkt haben, was wir tun wollen. Und das ist eben die eigene Firma gründen. Ich denke, genauso kann man auch rausfinden, dass man zum Beispiel ein Social Startup hat, dass man lieber zu Daimler geht, dass man vielleicht was ganz anderes macht. Genau dafür ist das Studium gut und ich glaube, das sollte man auch so bewahren.
Welche Opfer? Ich fange mal bei dir an, Alexander. Hast du gebracht für Ausbildung und Beruf? Also ist ja doch, denke ich mal, sehr zeitintensiv alles gewesen.
Welche Opfer? Also das ist natürlich eine sehr entscheidende Zeit im Leben, diese 20er, in welche Richtung man sich entscheidet. Ich hatte da eigentlich nicht so große Lust, da Opfer zu bringen. Ich habe das immer aus der anderen Perspektive gesehen, nämlich mir immer so viele Möglichkeiten wie möglich offen lassen. Und nach diesem Grundsatz habe ich auch meine Studienwahl getroffen. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, weil ich von Anfang an wusste, ich wollte mich nicht für irgendwas Spezifisches festlegen, sondern ich wollte immer mit dem nächsten Schritt mir noch mehr Möglichkeiten öffnen, als ich vorher hatte. So bin ich da vorgegangen und ich würde das Rückblicken nicht als Opfer erbringen sehen, sondern als die Schaffung von verschiedenen Möglichkeiten. Und ich bin eben sehr froh, dass ich jetzt die Möglichkeiten habe, mich so einer Gründung zu widmen. Wie Karl schon gesagt hat, also ich glaube, gerade wir beiden sind nicht gerade die Musterbeispiele für geradlinige Lebensläufe. Ich bin 28, bin in den letzten Zügen meines Masters.
Das war bei uns damals.
Geradliniger Lebenslauf bedeutet 22 in den letzten Zügen des Masters. Also ich glaube, ich habe sehr viel nach links und rechts geschaut. Habe auch mal vorher mich an anderen Gründungen versucht, war immer sehr begeistert, was Projekte und so anging. Ja.
Ihr habt beide schon eine sehr positive, optimistische Haltung, oder?
Also natürlich. Ich glaube auch, ich bin sehr, sehr glücklich, in der Position zu sein, in der ich bin. Ich glaube, das war nicht nur eigene Leistung, sondern das waren auch gute Voraussetzungen. Ich glaube, dass meine Eltern mir viel dieses Wegs ermöglicht haben, indem sie gesagt haben, studier so lange, wie du es für nötig hältst. Guck, dass du das Maximum an Potenzial entfaltest. Guck, dass du auch mal testest. Das muss alles nicht schnell passieren. Das ist natürlich nicht, weil ich jetzt irgendwie besser gearbeitet habe oder schneller gearbeitet habe oder was auch immer, sondern das ist, weil meine Eltern mir den Rahmen gegeben haben und die Möglichkeit auch haben, mir diesen Rahmen zu geben, dass ich mich so entfalten kann. Und davon zehre ich jetzt. Das kann ich jetzt nutzen, aber klar, das ist nicht bei allen so und auch sicher gibt es da noch viel zu tun. Ich denke da jetzt zum Beispiel an BAföG mit Zweitstudium, da wird es dann irgendwann auch schwierig und ich denke, da sollten sich manche Regularien auch noch deutlich verbessern, dass man da mehr Möglichkeiten hat und nicht nur alles auf diesen einen geradlinigen Weg hinausläuft.
Ist das nicht sowieso, Stichwort Regularien, so dass man gerade, wenn man Dinge auf den Weg bringen möchte, in diesem Land manchmal verzweifeln kann? Alexander, ihr habt vorhin schon von Zulassung bei irgendwelchen Behörden für Finanzaufsicht, die ich nur mit Großbanken in Verbindung gebracht hätte, gesprochen. Also ist das ein bisschen so?
Also was wir hier auf den Weg gebracht haben, ist ein Sonderweg. Ich glaube, da jetzt Kritik zu üben, wäre vielleicht ein bisschen falsch, weil das ist nun mal nicht der normale Weg, den Gründer gehen. Also ja, so einen Fonds zu gründen ist wahnsinnig schwierig. Es hat aber auch gute Gründe, warum dies wahnsinnig schwierig ist. Also da geht es um Dinge wie Kleinanlegerschutz, da geht es darum, dass meine Oma nicht betrogen wird. Und das ist alles schon in Ordnung. Wir hatten da großes Glück, wir hatten da eine sehr, sehr gute Kanzlei. Der rechtliche Aufwand, der in Deutschland notwendig ist, um Unternehmen zu gründen, ist höher als in anderen Ländern. Das fängt bei kleinen Sachen an, die vielleicht ein bisschen nerven, wie zum Notar gehen. Geht aber bei die Mindesteinlagen, die beispielsweise für eine GmbH notwendig sind oder die ganzen Gründungskosten, das ist anstrengend. Ich denke, kurzfristig wird es da keine Änderung dran geben. Es ist alles gewachsen. Es gibt auch meistens einige gute Gründe, warum diese Strukturen eben so kompliziert sind. Und das ist aber ein Grund mehr, warum es so Angebote wie uns braucht, dass man Gründern eben früh finanzielle Mittel mitgibt, damit sie sich selber nicht mit diesen Sachen rumärgern müssen, sondern damit sie, wie wir, eben einen sehr fähigen Anwalt haben, der das für sie erledigen kann.
Wie verbringen Risikokapitalisten ihre Freizeit, wenn es überhaupt noch welche gibt?
Also es gibt schon noch viel Freizeit. Auch gerade da man ja eben selbstständig ist, kann man sich die frei einteilen. Und wenn man merkt, so gerade ist es ein bisschen viel oder gerade brauche ich mal ein bisschen Zeit, kann ich mir auch unter der Woche mal einen Tag oder zwei nehmen.
Mal anders. Was für Hobbys haben zwei so Fondsgründer wie ihr?
Okay, also ich persönlich bin sehr, sehr gerne in der Natur. Auch gerade da ich viel mit Informatik sonst mache, vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber ich versuche dann in meiner Freizeit tatsächlich eben auch mal den Computer loszulassen. Ich gehe gern wandern, kriege da auch sehr, sehr guten Kopf frei und versuche viel Sport zu machen, fit zu bleiben. Genau, so.
Alexander.
Ich mache sehr gern Musik. Ich habe noch ein E-Piano zu Hause stehen. Ja, ansonsten genieße ich auch die Natur. Ich gehe gerne wandern, auch gerade die Alpen sind nicht so weit entfernt, um mal eine Runde Skifahren, wenn es die Zeit zulässt.
Ja. Wünsche ich euch neben dem wirtschaftlichen und ja auch idealistischen Erfolg, dass ihr auch künftig dafür genug Zeit habt. Alexander Kaiser und Karl Lohrheim waren meine Gäste heute in SWR 2 Tandem. Danke, dass ihr da wart.
Dankeschön, hat uns
sehr gefreut. Vielen Dank, dass wir es sein durften.
Die Redaktion dieser Sendung hatte Elinor Krogmann. In der Technik war Isabel Görig. Am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Ilseser.